Guten Morgen, ich freue mich, bei euch zu sein. Ich freue mich, heute Gottes Wort zu euch zu bringen aus Psalm 1. Und ich möchte den Psalm zu Beginn einmal lesen. Psalm 1, wir hören Gottes lebendiges Wort. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Stellt euch einmal vor, ihr macht eine Wanderung, vielleicht auf der Alp, vielleicht in den Alpen, und ihr wollt einen Gipfel erklimmen. Und dann kommt ihr zu einer Weggabelung, links und rechts geht ein Weg weg, und ihr müsst euch entscheiden, welchen dieser beiden Wege ihr nehmt. Und die Frage ist für euch in diesem Moment so zentral, weil beide Wege zu einem Ziel führen. Ihr wisst, dass der eine Weg zum Ziel führen muss auf den Gipfel und der andere Weg, der, das habt ihr gelesen, lässt euch eine Klippe hinabstürzen. Ja, jeder der beiden Wege hat ein Ziel und der Weg, auf dem ihr geht, der bestimmt euer Ziel. Und genau so sagt das Psalm 1, ist es auch mit unserem Lebensweg. Auch dein Lebensweg hat ein Ziel. Und die Frage, die sich stellt, ist, welchen Weg gehst du, auf welches Ziel gehst du zu? Und die Frage, die sich stellt, ist so wichtig, nicht weil der eine Weg so viel schöner ist als der andere oder weil der eine Weg länger ist als der andere oder weil man den einen Weg einfacher gehen kann als den anderen. Nein, die Frage ist so zentral, weil die Ziele zwei unterschiedliche sind. Der Psalm fragt uns, welchen Weg gehst du? Und er sagt uns, welche Wege es gibt. Es gibt den Weg der Gottlosen und es gibt den Weg der Gerechten. Lass uns zuerst mal den Weg der Gottlosen anschauen. Weil der Psalm beginnt hier mit dem negativen Weg. Ja, er zeigt uns zuerst mal, wie es nicht geht. Stellt sich die Frage, wie dieser Weg ausschaut. Was bedeutet es, den Weg der Gottlosen zu gehen? Der Psalm nennt uns hier im ersten Vers drei Personengruppen. Er nennt uns die Gottlosen. Er nennt uns die Sünder und er nennt uns die Spötter. Wir finden hier eine Steigerung. Ja, zuerst wandelt man im Weg der Gottlosen. Man hört auf die, die nicht nach Gott fragen. Man befolgt den Rat von denen, die sündigen. Dann kommt die zweite Steigerungsform, die Sünder. Ja, Sünder, das sind nicht nur die, die sündigen, sondern die, die in der Sünde leben, die bewusst Sünde begehen. Ja, die wissen, dass sie falsch handeln und tun trotzdem das Falsche. Wenn man auf dem Weg geht, den die Sünder gehen, dann begeht man mit den Sündern Sünde. Man lässt sich von der Sünde dominieren. Ja, man folgt nicht den Geboten Gottes, sondern man bricht diese Gebote, die Gott uns gibt, mit voller Absicht. Die Spötter, die gehen noch einen Schritt weiter. Sie leben nicht nur in Sünde, nein, sie spotten auch über die, die den Weg der Gerechten gehen, die nach Gott fragen. Sie sündigen beabsichtigt und machen sich über die lustig, die nicht zusammen mit ihnen sündigen. Ja, wer da sitzt, wo sie sitzen, der hat die untere Stufe der Verderbtheit erreicht. Und auch die Beschreibung, die wir zu diesen Personengruppen lesen, Vers 1, Rat, Weg, Sitzen, macht uns deutlich, dass der Weg immer verkehrter wird. Ja, zuerst hört man auf den Rat, man lässt sich negativ beeinflussen, dann macht man gemeinsame Sache und am Ende hat man tiefe, enge Gemeinschaft. Stell dir mal vor, ein junger Student, so mit 20, ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und kommt wegen seines Studiums in eine neue Stadt. Die Eltern sagen vielleicht am Anfang noch, Junge, such dir eine gute Gemeinde, geh sonntags in den Gottesdienst, aber er hört nicht auf sie. Er findet bald Anschluss in einer Freundesgruppe von der Uni, und verbringt viel Zeit mit ihnen und wird von ihnen geprägt. Am Anfang sagen sie zu ihm, komm doch lieber mit zur Studentenparty, das macht viel mehr Spaß, als am Sonntagmorgen im Gottesdienst zu sitzen. Danach überzeugen ihn die Argumente, dass es gar keinen Gott gibt. Und am Ende sitzt dieser Student mit seiner Freundesgruppe Woche für Woche, jedes Wochenende auf dieser Studentenparty und macht sich über die lustig, die sonntagmorgens früh aufstehen und in den Gottesdienst gehen. Ja, dieser Student, der geht den Lauf. Er hört auf den Rat der Gottlosen, er geht den Weg der Sünder und am Ende hat er tiefe, enge Gemeinschaft mit denen, die über die Gerechten spotten. Ja, an ihm sehen wir, dass das Umfeld, in dem wir uns bewegen, uns prägt. Die Gemeinde, der Kontakt mit anderen Christen prägt dich positiv und der Umgang mit Spöttern, mit Sündern, mit Gottlosen prägt dich negativ. Der Rat der Gottlosen führt dich niemals von der Sünde weg, sondern immer tiefer in die Sünde hinein. Mit den Sündern gemeinsame Sache zu machen, das bedeutet, dass man Sünde als immer normaler betrachtet. Dass alle anderen Wege immer abnormaler werden. Und die Folge davon ist, dass man über Gottes Gebote lästert. Dass man sich lustig macht über die, die Gottes Gebote befolgen. Und dieser Psalm sagt uns, dass dieser Weg drastische Folgen hat. Wenn wir Vers 4 bis 6 lesen, dann sehen wir, dass es kein gutes Ende nimmt. Und wenn wir genau lesen, dann sehen wir, dass es hier nur um die Gottlosen geht. Die Sünder und die Spötter, die werden in Vers 1 kurz erwähnt, aber danach nicht mehr. Es geht in Vers 4 und 6 nur um die Gottlosen, um das Gericht über diese Gottlosen. Und es besteht aus drei Dingen. Das ist ein fruchtloses Leben, es ist keine Gemeinschaft mit den Gläubigen und es ist am Ende das Verderben. Vers 4, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Die meisten von uns kennen dieses Bild wahrscheinlich. Wenn man drischt Getreide, die Körner fallen aus den Ähren raus und mit den Körnern auch diese kleinen Hüllen, die um diese Körner drumherum sind. Und dann liegt da dieses Korn mit dieser Spreu nicht gereinigt und um es zu reinigen, nimmt man den Wind, lässt ihn drüber wehen, sodass die kleinen, leichten Hüllen der Körner wegfliegen. Und was bleibt liegen? Die schweren Körner. Und genau so ist es auch mit den Gottlosen. In Gottes Gericht haben diese Gottlosen kein Gewicht. Ihnen fehlt die Frucht, ihnen fehlt das Wertvolle, ihnen fehlt der Bestand, ihr fehlt die Substanz. Ihnen wird die Gemeinschaft mit der Frucht verweigert. Und darum, so Vers 5, werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Sünder und Gerechte werden getrennt sein, weil die Sünder keine Gemeinschaft mit den Gerechten haben können. Oder um es anders zu sagen, der Gottlose hat keinen Platz im Himmel. Die beiden Wege führen in zwei unterschiedliche Richtungen, weil sie zwei komplett unterschiedliche Ziele haben. Der Weg der Gottlosen, er führt ins Verderben. Hier die Verdammung der Ungerechten beschrieben, indem Gott sie einfach machen lässt. Er ist der gerechte Richter, der die Gottlosen aufgrund ihrer Taten richtet. Er lässt sie den Weg gehen, er lässt sie die Klippe hinabstürzen, weil am Ende ihre Taten, ihre Gottlosigkeit in die Verdammung führen. Wegen ihrem Handeln können sie keine Gemeinschaft mit den Gerechten haben. Wegen ihren Taten müssen sie am Ende vergehen. In Vers 3 lesen wir dieses schöne Bild von dem Baum, der gepflanzt ist am Wasser, der Frucht bringt, dem es gut geht. Man könnte dieses Bild auch umdrehen und auf den Ungerechten verwenden. Ja, die Gottlosen sind wie ein Baum, gepflanzt in der Wüste. Ein Baum, der keine Frucht bringt. Ein Baum, der schnell verwelkt. Ein Baum, der schon schnell keine Kraft mehr hat und ohne Gegenwehr umfällt. Das Problem mit dem Weg der Gottlosen ist nicht nur, dass der Weg falsch ist, sondern dass er auch fatal ist. Es ist nicht nur so, dass wir am falschen Weg rauskommen, wenn wir diesen Weg nehmen und das falsche Ziel haben. Es ist nicht nur so, dass der Weg anstelle vom Berg das Tal als Ziel hat. Nein, es ist viel fataler, es ist viel schlimmer. Der Weg führt in die Verdammung. Die Folgen des Weges sind dramatischer als ein falsches Ziel. Und hier stellt sich die Frage, wie denn eigentlich dieser andere Weg aussieht. Wo führt denn dieser andere Weg hin? Der Weg der Gerechten, von dem Psalm 1 hier auch spricht. Wir stehen also wieder vor dieser Weggabelung. Wir haben gesehen, dass dieser Weg der Gottlosen ins Verderben führt. Aber wo führt dieser andere Weg hin? Und ich glaube, das Erste, das wir hier beachten müssen, ist, dass es eben nur zwei Wege gibt. Der Weg der Gerechten führt weg von der Sünde hin zu Jesus und der Weg der Gottlosen, er führt hin zur Sünde. Und ja, weil diese beiden Wege so unterschiedliche Ziele haben und in die entgegengesetzten Richtungen führen, gibt es gar keinen dritten Weg. Es gibt keinen Mittelweg dazwischen, weil Gott kein Gott der Grauzonen ist. In unserer Kultur sind Grauzonen mittlerweile ziemlich normal, weil wir heutzutage ein Problem haben mit einem Schwarz-Weiß-Denken. Da denken wir mal an ein paar Filme aus den letzten Jahren. Ja, zum einen Batman. Die meisten von euch kennen ihn vielleicht. Das ist dieser Superheld, der das Ziel hat, die Welt zu retten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber gleichzeitig ist es auch diese zwielichtige Gestalt, die in der Dunkelheit agiert. Oder vielleicht noch bekannter, die Ermittler im Tatort. Ja, sie kämpfen gegen das Böse an, jagen die Verbrecher und haben trotzdem irgendwo alle ihre Probleme. Ob in der Familie oder wegen ihren teils verbotenen Ermittlungsmethoden. Diese Welt liebt Grauzonen, wir lieben die Grauzonen. Das ist das, was uns so fasziniert, was uns so anzieht. Das Problem dabei ist nur, dass Gott kein Gott der Grauzonen ist. Psalm 1 spricht hier von zwei Wegen, nicht von drei. Psalm 1 sagt, du fliehst der Sünde oder du läufst zur Sünde hin. Ja, und wenn du zur Sünde hinläufst, dann läufst du weg von Gott. Es sind hier eben zwei und nicht drei Wege, entweder für Gott oder gegen Gott. Entweder den Weg der Gottlosen oder den Weg der Gerechten. Lass uns aber anschauen, wie dieser Weg der Gerechten in der Praxis aussieht. Vers 2 sagt uns, dass der Gerechte seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der Gerechte sinnt also über Gottes Gesetz nach. Aber was heißt eigentlich nachsinnen? Heißt das, dass wir alle Tag und Nacht Theologie studieren sollen? Nein, natürlich nicht. Ja, nachsinnen hat eine kognitive Komponente. Nachsinnen ist was, was im Kopf passiert. Aber gemeint ist hier vielmehr ein wiederholtes Lesen, ein Reflektieren von dem, was man gelesen hat. Man könnte vielleicht auch übersetzen ein Murmeln, ein Seufzen, ein Wiederholen, ein vor sich hersagen. Es ist kein theoretisches Nachdenken über Gottes Wort, nichts, was im Kopf passiert, sondern was ins Herz reindringt. Es geht darum, dass man Gottes Wort kennt und dass Gottes Wort im Alltag präsent ist. Ich meine, wie oft passiert es, dass wir morgens aufstehen, unsere Bibel in die Hand nehmen, ein oder zwei Kapitel lesen und schon ein paar Minuten später wieder vergessen haben, was wir eigentlich gelesen haben? Oder weißt du noch, was du heute Morgen gelesen hast? Gottes Wort fordert uns dazu auf, darüber nachzudenken, was wir lesen. Es immer und immer und immer wieder zu lesen. Es in unserem Kopf zu wiederholen. Es vor uns her zu sprechen. Wir sollen nicht lesen und vergessen. Nein, wir sollen lesen und merken, was wir gelesen haben. Lesen und einprägen, was wir gelesen haben. Psalm 1 sagt uns auch, was wir lesen sollen, nämlich das Gesetz. Aber auch hier wieder die Frage, was meint das überhaupt? Sind es die 10 Gebote? Sind es die 5 Bücher Mose? Ist es vielleicht die Bergpredigt? Das Wort Gesetz hier bezieht sich auf das ganze Wort Gottes, auf die ganze Bibel. Ja, wir sollen uns nicht immer die interessanten Stellen rauspicken, nicht nur das lesen, was uns gefällt, sondern wir sollen die ganze Bibel lesen, die ganze Bibel studieren, weil die ganze Bibel Wort Gottes ist. Und wann sollen wir das tun? Der Psalm sagt Tag und Nacht. Damit ist natürlich nicht jede Sekunde unseres Lebens gemeint. Natürlich müssen wir andere Dinge tun. Wir brauchen Schlaf, wir müssen essen, wir müssen arbeiten, wir müssen Dinge erledigen. Aber trotzdem umfasst diese Aussage Tag und Nacht all unsere Lebensbereiche und ermutigt uns deswegen, immer wieder an Gottes Wort zu denken. Unser ganzes Leben sollte auf Gott und sein Wort ausgerichtet sein. Und das sollten wir mit Lust tun, Lust am Gesetz Gottes. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste, was der Psalm hier von uns fordert. Die meisten von uns würden wahrscheinlich auch sagen, dass es nicht immer gelingt. Dass wir nicht immer Lust daran haben, Gottes Wort zu lesen. Und trotzdem, das lesen wir hier sehr deutlich, sind wir genau dazu aufgerufen. Gottes Wort ist äußerst hilfreich und deshalb haben wir allen Grund, uns daran zu erfreuen. Und trotzdem dürfen wir nicht allzu frustriert sein, wenn wir mal wenig Lust haben. Wenn mal wenig Motivation da ist, Gottes Wort zu lesen. Ja, es gibt diese Phasen und in diesen Phasen ist es wichtig, dass wir deswegen nicht aufhören, Gottes Wort zu lesen. Nein, in solchen Phasen ist es wichtig, dass wir Gewohnheiten, dass wir Routinen haben. Denn es fällt einem leicht, auch in solchen Phasen die Bibel zu lesen, wenn man es eh jeden Tag macht, wenn es in der täglichen Routine fest verankert ist. Und trotzdem, ich wiederhole das hier nochmal, der Psalm betont, dass wir diese Lust haben sollen. Es gibt diese Phasen, aber es sollten wirklich nur Phasen sein. Es sollte nicht der Dauerzustand sein. Nein, die Grundhaltung gegenüber dem Wort Gottes sollte eine freudige sein. Wir sollten mit Freude auf Gottes Offenbarung an uns reagieren. Ja, wenn wir Gott lieben, dann kommt das Bibellesen und das Nachsinnen über das, was wir gelesen haben, nicht aus Zwang, sondern aus Freude daran. Denn es ist Gottes Gnadengabe an uns, dass wir diese Offenbarung haben und uns daran freuen dürfen. Ja, ein Beispiel aus dem Alltag. Wenn ich es liebe, Volleyball zu spielen, dann werde ich mich freuen, wenn ich Volleyball spielen darf. Ich werde meine Sportschuhe mit Freude anziehen, voller Elan in die Halle rennen und mit Freude Volleyball spielen. Aber selbst wenn mir Volleyball spielen Spaß macht, wird es Tage geben, an denen ich wenig Freude daran habe. Tage, an denen das Training mühsam ist, wo es mir schwer fällt, in die Halle zu gehen und mit Freude zu spielen. Und genau dann hilft Routine, genau dann hilft Gewohnheit. Wenn ich jeden Mittwochabend Volleyball spielen gehe, dann werde ich es auch dann tun, wenn ich mal weniger Lust habe. Wenn ich aber nur sporadisch spiele, dann werde ich genau die Tage auslassen, an denen ich keine Lust habe. Genauso ist es auch mit unserem Bibellesen. Stellt sich nur noch die Frage, wo ich das Nachsinnen über das Wort Gottes, wo ich das Lesen von Gottes Wort in meinen so vollen Alltag einbetten kann. Ja, wo habe ich überhaupt noch Platz dafür? Ich glaube, oft sind es die kleinen Dinge in unserem Alltag, die uns kurz an Gottes Wort erinnern. Weil meistens braucht es gar nicht viel mehr als eine Erinnerung. Das Hauptproblem, das wir haben, ist eigentlich die Vergesslichkeit. Wir haben eigentlich genug Zeit, immer wieder im Tagesverlauf an Gottes Wort zu denken, darüber nachzusinnen. Deswegen ist die eigentliche Frage nicht, wo finde ich Zeit dafür, sondern wie erinnere ich mich daran? Ja, vielleicht hilft es, sich Dinge im Alltag zu schaffen, die einen immer wieder ganz kurz für ein paar Minuten auf Gott lenken. Das ist vielleicht der Bibelvers am Bildschirmhintergrund vom Laptop oder vom Handy. Vielleicht ist es ein Zettel am Kühlschrank oder ein Zettel auf dem Schreibtisch. Vielleicht hilft es auch, den zentralen Vers der Bibellese aufzuschreiben und auf einem kleinen Zettel mit sich rumzutragen und ihn immer mal wieder zu lesen. Früher war es auch gängige Praxis, dass die Christen vor jeder Mahlzeit einen Psalm oder ein anderes Kapitel aus der Bibel gelesen haben. Ja, vielleicht helfen diese Angewohnheiten, uns immer mal wieder auf Gottes Wort zu lenken, darüber nachzudenken und es im Trubel des Alltags eben nicht aus dem Kopf zu verlieren. Psalm 1 fordert uns dazu auf, Gottes Wort vor Augen zu behalten. darüber nachzudenken, weil es uns Kraft gibt für den Tag. Gottes Wort zu lesen, darüber nachzudenken, das heißt aber auch immer, eine Anwendung dafür zu finden. Gottes Wort zu lesen bedeutet immer auch, in die Praxis überzugehen. So zu handeln, wie das, was wir da gerade gelesen haben. Das Gehörte im Alltag umzusetzen, ist das Ziel unseres Grübelns, das Ziel unseres Nachdenkens, das Ziel unseres Lesens. In gewisser Weise ist Vers 2 das genaue Gegenteil von Vers 1. Ja, der Gottlose hat Gemeinschaft mit der Sünde und der Gerechte hat durch das Lesen von Gottes Wort Gemeinschaft mit Gott. Man könnte sagen, dass wir durch das Lesen der Bibel Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir mit ihm wandeln, auf seinen Rat hören, bei ihm stehen, bei ihm sitzen. Genauso wie eben der Gottlose Gemeinschaft mit der Sünde hat. Genau deswegen hat das Lesen von Gottes Wort Folgen. Das lesen wir in Vers 1 und Vers 3 sehr deutlich. In Vers 1 heißt es wohl dem und in Vers 3 steht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Ja, wohl dem. Man könnte auch sagen, glücklich zu preisen ist der. Er ist gesegnet, er ist wirklich glücklich zu nennen. Wir kennen diese Formulierung aus der Bergpredigt und diese Formulierung zeigt uns, der Weg der Gerechten ist ein Weg, der dauerhaftes Glück, der wirkliche Freude mit sich bringt. Wir werden wieder darauf hingewiesen, dass dieser Weg, auf dem wir gehen, ein Ziel hat. Dass unser Lebenswandel Konsequenzen mit sich bringt. Weil der Weg der Gerechten zur Ewigkeit mit Jesus führt. Und das Bild des Baumes, der gepflanzt ist am Wasser, ist dabei so ein schönes Bild für uns Christen, für das Evangelium. Denn dieser Baum ist gepflanzt. Ja, als Christen sind wir keine wilden Bäume, die irgendwo mitten in der Wüste völlig zufällig und zerstreut wachsen. Nein, wir sind abgesondert von diesen wilden Bäumen. Gepflanzt nach dem Willen des Gärtners. Wir sind Gottes Werk, kein Zufallsprodukt. Durch den Heiligen Geist sind wir erneuert worden. Wir sind zu seinen Kindern gemacht. Wir sind, wie der Baum in gutem Boden verwurzelt ist, in Christus verwurzelt. Wir sind auf ihm gegründet. Ja, von ihm bekommen wir unsere Kraft, wie der Baum seine Kraft vom Wasser der Bäche. Wir lesen schnell über den Plural weg, der hier bei den Bächen steht. Es ist nur ein Bach, es sind mehrere. Was zeigt uns das? Es zeigt uns, dass es diesem Baum niemals, niemals an Wasser mangeln wird. Er hat Wasser im völligen Überfluss. Ja, selbst wenn die eine Quelle versiegt, gibt es immer noch zahlreiche andere Quellen, die den Baum mit ausreichend Wasser versorgen. Genauso ist es auch mit uns und Christus. Ja, so wie das Wasser zum Baum fließt, fließt das Blut von Jesus direkt vom Kreuz zu uns. Durch sein Blut werden wir gereinigt und durch sein Blut bekommen wir alles, was wir jemals brauchen. Und sein Blut ist wie dieses Wasser, dieser Wasserbäche. Sein Blut wird nie versiegen und kommt zu uns im absoluten Überfluss. Es ist seine Gnade, sein Erlösungswerk, das uns nicht nur gerettet hat, sondern das uns auch jetzt mit all dem versorgt, was wir immer noch brauchen. Und wir werden davon nie genug haben. Wir werden diese Gnade jeden Tag neu brauchen. Das Gute ist, dass diese Gnade auch jeden Tag aufs Neue da ist. Genauso wie der Baum jeden Tag aufs Neue Wasser braucht und auch jeden Tag aufs Neue Wasser bekommt. Und er braucht dieses Wasser, um das zu tun, was er tun soll. Denn sein Ziel ist es, Frucht zu bringen. Der Baum bringt hier in diesem Psalm Frucht, und zwar zur rechten Zeit. Genauso tragen auch wir Christen unsere Früchte zur rechten Zeit. Ja, wenn ein Baum keine Frucht trägt, dann hat er sein Ziel verfehlt. Und wenn er Früchte trägt, die nicht reif werden, ist es auch nicht viel besser, als hätte er gar keine. Der Baum, der am Wasser gepflanzt ist und durch dieses Wasser versorgt wird, der trägt Früchte und er trägt sie auch zur rechten Zeit. Er trägt reife Früchte. Ebenso bekommen wir durch Jesus die Kraft, fruchtbar zu sein. Er vollbringt das Werk in uns. Ja, seine Kraft wirkt durch uns. Seine Blätter verwelken nicht, weil Jesu Blut uns stärkt. Auch in Zeiten der Not, auch in Dürrezeiten. Ja, Dürrezeiten sind für Bäume nicht einfach. Vor allem dann, wenn sie keine Wasserquellen haben. Dann welken die Blätter. Ja, dann wird das Leben für diesen Baum eng. Und auch wir sind manchmal in Dürrezeiten, in Zeiten in unserem Leben, in denen nicht alles glatt läuft. Und genau in diesen Zeiten dürfen wir wissen, es ist Jesus, der dich sicher hält. Er ist es, der selbst in schlechten Zeiten mit allem versorgt, was du brauchst. Er lässt das wohl geschehen, was du tust. Natürlich heißt das nicht, dass alles, was du jemals tust, perfekt wird. Nein, vielmehr geht es darum, dass Jesus, dass Gott den perfekten Plan für dich hat. Dass er dich auf diesem Weg perfekt führt. Und dass er dir alles zum Besten dienen lassen wird, weil er diese Zusage an uns in seinem Wort macht. Und auch wenn es vielleicht gerade nicht so ausschaut, als würde dir alles zum Besten dienen. Ja, Gott führt deinen Weg. Gott lenkt deinen Weg. Und rückblickend wirst du sagen, ich habe zwar nicht gesehen und nicht verstanden, wie. Ja, aber Gott hat meinen perfekten Weg wirklich perfekt gelenkt. Und dann könnt ihr meinen, dass es vielleicht ein bisschen werkegerecht wird. Ich lese meine Bibel und mir gelingt alles. Aber erinnern wir uns an die absolute Grundlage, nämlich daran, dass wir in Christus verwurzelt sind. Dass wir die Kraft für unsere Nachfolge durch ihn bekommen. Denn diese Verwurzelung ist das absolut Zentrale, das ist das Wichtigste. Denn der Gerechte, er war auch mal Sünder. Ja, er hat auf den Rat der Gottlosen gehört. Er ging den Weg der Sünder, er saß mit den Spöttern. Ja, wir Menschen, wir müssen das Böse nicht lernen, es ist in uns angeboren. Das sehen wir schon bei Kindern. Ich meine, wer bringt Kindern bei, wie man lügt? Wer bringt ihnen bei, wie man andere Kinder ärgert? Ja, man muss es ihnen nicht beibringen. Sie wissen ganz genau, wie sie das tun. Ja, schon ihre Natur, die Natur von jedem Menschen ist böse. Aber in diesem Leben des Gerechten hat sich was geändert. Denn er wurde durch Gottes Gnade errettet. Durch Jesu Tod am Kreuz wurde er von Gott genommen, von diesem falschen Weg runtergeholt und auf den richtigen Weg gesetzt. Durch diese Veränderung wurde er von einem Gottlosen zu einem Gerechten. Ja, so dass er sich jetzt durch das Blut Jesu als Gerechten bezeichnen kann. Er läuft jetzt weg von der Sünde in die entgegengesetzte Richtung hin zu Gott. Ja, der Gottlose, der läuft immer noch weit in seine Sünde. Er rennt und rennt in die Sünde hinein. Nein, der Gerechte, er läuft zu Jesus. Er flieht der Sünde. Und die Sünde holt ihn vielleicht immer wieder ein. Er bleibt nicht komplett schuldlos und es läuft nicht immer alles glatt. Aber er läuft in die richtige Richtung hin zu Jesus. Das ist der Weg der Gerechten. Ja, wenn ein Baum nicht am Wasser gepflanzt ist und nicht mit Wasser versorgt wird, dann trocknet dieser Baum aus. Er trägt keine Früchte und seine Blätter verwelken sehr schnell. Und er ist alles andere als gut verwurzelt. Oder um es anders zu sagen, dieser Baum stirbt. Es ist offensichtlich, dass dieser Baum Wasser braucht, um zu leben. Und in Johannes 4 sagt Jesus, dass er das Wasser des Lebens geben kann. Jesus spricht, jeden, der von diesem Wasser, damit ist das wirkliche Wasser gemeint, trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wie bekomme ich dieses Wasser? Durch den Glauben an ihn. Wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir mit genau diesem Wasser versorgt. Durch seinen Tod am Kreuz hat er uns die Schuld vergeben. Durch seinen Tod am Kreuz hat er den Weg frei gemacht zum ewigen Leben. Und durch den Glauben haben wir Teil an diesem ewigen Leben. Durch den Glauben werden wir gerecht vor Gott. Psalm 1 sagt uns in Vers 6, dass der Herr den Weg, dass der Herr den Weg der Gerechten kennt. Damit ist nicht gemeint, dass er weiß, wohin der Weg führt. Gott ist allmächtig und Gott ist allwissend. Er weiß es natürlich. Nein, damit ist vielmehr gemeint, dass der Herr den Weg bereitet hat. Ja, dass er ihn gegangen ist, damit wir ihm nachgehen können. Er hat den Weg ins ewige Leben bereitet, damit wir ewiges Leben haben können. Er ist gestorben, damit der Weg frei wurde, damit wir gerecht vor Gott stehen können. Der Weg der Gerechten hat ein Ziel, ewiges Leben. Dieses Ziel erreichen wir nicht durch unser Tun, sondern durch den Glauben an Jesus. Aber weil Jesus den Weg für uns bereitet hat und weil wir in ihm verwurzelt und gegründet sind, ist es die Aufforderung an uns, ihm nachzufolgen. Und diese Nachfolge, die findet nur auf dem Weg der Gerechten statt. Aus diesem Glauben an Jesus folgt die Liebe zu ihm und die Liebe zu seinem Wort. Durch die Kraft Jesu bekommen wir Tag für Tag mehr Lust am Gesetz von Gott, mehr Lust an seinem Wort. Wir lesen es mehr und wir gehorchen ihm mehr. Jesus geht uns voran und gibt uns die Kraft für die Nachfolge, weil wir in ihm verwurzelt sind. Ja, er ruft dir zu, folge mir nach auf dem Weg der Gerechten. Nimm den richtigen Weg, ja, lauf nicht geradezu ins Verderben. Es ist keine Anleitung, wie komme ich in den Himmel, aber Psalm 1 zeigt uns die Konsequenzen, die unser Leben hat. Wir werden aufgerufen, ihm nachzufolgen, im Glauben an ihm, ihm hinterherzugehen. Denn am Ende stehen wir jeden Tag vor dieser Weggabelung. Und entweder wir gehen den Weg in den Abgrund oder den Weg zum ewigen Leben. Und die Aufforderung, die Jesus dir zuruft, lautet: Geh den Weg der Gerechten. Amen.